SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon Christine Weiner. Mannheim ist eine Stadt mit Musikgeschichte. In der Zeit von Kurfürst Karl Theodor galt Mannheim sogar als eine der wichtigsten Musikstädte Europas. Und in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts blühte hier der Jazz. 2003 wurde diese musikalische Stadtgeschichte zum Anlass genommen, um ein neues Kapitel zu beginnen. Und zwar in Form einer Hochschule, die das Genre Pop und die Vermarktung von Popmusik als Schwerpunkt in der Lehre hat. Die Popakademie Baden-Württemberg, exakter University of Popular Music und Music Business, wird von zwei Direktoren geführt. Einer davon ist heute unser Gast, Professor Udo Dahmen, selbst Schlagzeuger mit Bandvergangenheit. Er ist der künstlerische Direktor und Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Herr Dahmen.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Weiner.
Dass wir den Professorentitel weggelassen haben, darauf haben wir uns bereits geeinigt. Geht es in der Popakademie generell etwas salopper zu als in anderen Universitäten oder an anderen Hochschulen?
Na, mit Sicherheit. Geht es immer um die Musik unserer Studierenden und das, was sie mitbringen. Das setzt also schon mal voraus, dass wir uns sehr stark für unsere Studierenden nicht nur interessieren, sondern einsetzen und sie weiterentwickeln. Und dazu gehört auch ein sehr lockerer Umgangston. Also das Du ist das Normale in der Popakademie.
Auch unter den Mitarbeitern und zwischen den Professoren?
Generell zwischen allen Beteiligten, die dort zusammenarbeiten.
Und die Räume, wie sehen die aus? Auch ein bisschen anders?
Wir haben ja sehr viele Studios und wir haben auch viele Proberäume, natürlich auch Vorlesungsräume und Säle. Aber sie sind alle ein bisschen lockerer gestaltet, als wir das von anderen Hochschulen kennen.
SWR 2 Tandem, heute zu Gast Udo Dahmen, Professor, Geschäftsführer und künstlerischer Direktor der Popakademie Mannheim. Herr Dahmen, die Popakademie in Mannheim gibt es nun seit 15 Jahren. Popkultur wird auf etwa 50 Jahre gezählt. Wann war für Sie die Geburtsstunde des Pop? Die ganz persönliche?
Die ganz persönliche natürlich mit meinem Erweckungserlebnis, das liegt in den 60er Jahren und das hat sehr viel mit den Beatles zu tun, aber auch mit den Rolling Stones, aber auch mit den Yardbirds. Das waren so die ersten Bands, mit denen ich mich wirklich so identifizieren konnte.
Darf man die Rolling Stones und Beatles in einem Atemzug nennen?
Ja, damals durfte man das nicht. Man konnte entweder oder sein als Fan.
Genau.
Ich selber war Rolling Stones Fan, meine Schwester war ausgemachter Beatles Fan. Das hat sich aber spätestens mit dem Album Revolver bei mir geändert, weil von da an habe ich in der Band, also in den Beatles, so eine starke Innovationskraft gesehen. Das hat sich ja bereits mit Rubber Soul angekündigt, dann Revolver, dann Sgt. Peppers, sodass ich beides sehr gut finden konnte.
Und wie war Ihre Idee von Ihrem eigenen Musikerleben damals?
Ja, das war damals noch so ein bisschen im Nebel. Ich wusste, ich will Musik machen, aber es war noch nicht so deutlich. Ich habe relativ spät angefangen, Schlagzeug zu spielen. Da war ich schon knapp 16 und habe dann mit 18 bereits eine Band gehabt, die dann einen Major-Deal hatte, damals Rufus Zufall, also eine der Krautrock-Bands. Und 2 Jahre später habe ich angefangen, Musik zu studieren. Also es ging relativ rasant bei mir.
Und war jemals die Idee, auch in die Lehre zu gehen?
Interessanterweise gab es ganz schnell jemand, der mich gefragt hat, kannst du mir was zeigen? Das war ja oftmals eher so eine erweiterte autodidaktische Praxis.
Bei den Gitarren war es ja immer eine Frau, die gefragt hat. Ich denke, dass es bei Ihnen eher ein Mann war, ein junger Mann, oder?
Das waren dann junge Männer, ja. Mehrere sogar. Was ich sehr bedauere.
Ja, eben, also das dachte ich mir.
Heute hat sich das ja ein bisschen geändert. Wir haben ja bei uns eine Absolventin, die Annika Nillis, die wirklich Furore macht weltweit als Schlagzeugerin. Aber damals war das, glaube ich, noch nicht ganz so verbreitet, obwohl es gab die Liverbirds, also die eine Beat-Band auch aus Liverpool, die sich ja dann zum Teil in Hamburg angesiedelt hat. Also das gab es schon in den 60ern. Aber generell war für mich das Lehren, und das habe ich am Anfang schon gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat und das auch ein Teil meiner musikalischen Praxis ist und damals schon war.
Jetzt gibt es die Popakademie Baden-Württemberg seit 15 Jahren. Sie selber sind auch Professor dort, unterrichten Sie?
Ja, ich unterrichte Schlagzeug tatsächlich.
Tatsächlich.
Und ich habe einige Vorlesungen, die ich darüber hinaus mache, zur Kreativität zum Beispiel, die recht am Anfang im Studium liegt, um da die Studierenden auf ihren eigenen Weg vorzubereiten. Und aber auch andere Dinge, die ich beständig mache, darunter Body Percussion, aber auch eine Popmusikgeschichte, Vorlesung, sodass ich eben auch gut im Futter bin und dadurch auch meine Studenten gut kenne.
Dass Sie in Kontakt sind mit denen, ganz
absolut.
Genau. Ja. Sehen Sie da Veränderungen über die Jahre? Vor 15 Jahren die Studierenden, wie waren die?
Ja, vor 15 Jahren war das natürlich ein Haufen, der aus den unterschiedlichen Zusammenhängen kam, auch musikalisch aus ganz unterschiedlichen Dingen. Das hat sich bis zum heutigen Tage so erhalten, weil wir auch da sehr offen sind. Darüber hinaus waren das eben aber auch sowohl von der Altersbandbreite, also von 18 bis ungefähr 30 Leute, die sich immer mal gewünscht haben, das zu studieren. Und dann gab es das auf einmal und dann kamen eben auch viele, die eigentlich mit so einer Post-Punk-Attitude noch ausgestattet waren. Vor allen Dingen die etwas älteren Semester oder eben auch Leute, die gerade im Hip-Hop total für sich angesagt waren. Damals Danny Fresh zum Beispiel, der zu uns kam, damals noch mit W4C, mit seiner Band, mit Ruben gemeinsam. Ruben Rodriguez, damals, der heute sehr stark mit Michael Herberger zusammenarbeitet. Also das war eine ganz große Bandbreite und auch ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen.
Apropos Erwartungshaltung, gibt es eine große Erwartungshaltung an die Popakademie? Also dass Namen, Bekanntheit produziert wird?
Eigentlich nicht. Das ist auch nicht unser Programm. Dass wir so erfolgreich sind heute, auch durch unsere Absolventen, die ja auch sehr erfolgreich sind, das ist natürlich ein wunderbares Ereignis, ein wunderbarer Zusammenhang. Aber eigentlich geht es darum, junge Leute dazu auszubilden, dass sie in der Lage sind, in dem Musikerberuf zum Beispiel oder auch im Musikbusiness so Fuß zu fassen, dass sie ihr ganzes Leben dort arbeiten können und dabei auch genügend Geld verdienen, um ihre Existenz zu sichern.
Wie ist das denn mit Ihrem Herzblut? Also was würden Sie denn gerne am allerliebsten diesen Menschen geben?
Das Allerwichtigste ist, ihnen klarzumachen, dass das, wo sie hin möchten, eigentlich schon in ihnen angelegt ist. In ihrem Talent, in ihren Fähigkeiten. Und dass es vor allen Dingen darum geht, herauszufinden, wo ihre Stärke liegt, wo ihr Profil am allerstärksten ist. Sie selbst als Künstler zum Beispiel oder auch als Business Manager später eben sich selber finden, weil da werden sie auch die größten Erfolge haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich gleichermaßen so eine Breite in der Fundierung herzustellen, sodass ich auch in der Lage bin, später in unterschiedlichen Feldern Geld verdienen zu können, sodass ich immer dabei auch auskömmlich sein kann.
Sie haben vorhin den Punk erwähnt oder Rock'n'Roll. Das waren ja auch Typen, nicht immer ganz pflegeleicht. Findet man so Typen bei Ihnen auch, also absolut, die sperrig sind?
Absolut. Wir wollen gerade auch solche Leute. Also grundsätzlich bedeutet für uns diese Ausbildung auch, dass wir eben die Leute dazu animieren wollen, wenn sie das nicht sowieso mitbringen, wirklich herauszufinden, was für ein Typ bin ich. Bin ich derjenige, der auch anecken will, der sperrig sein will, der Ecken und Kanten hat? Dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das in einer Öffentlichkeit so darstelle, dass es eine hohe Authentizität hat und nicht einfach nur albern aussieht.
SWR 2 Tandem, heute zu Gast Udo Dahmen, künstlerischer Leiter der Popakademie Mannheim und mit einem ganz deutlichen Strahlen in den Augen, weil er jetzt eben dieses Lied gehört hat, No Roots von Alice Merton. Und dieses Lied ist eine Erfolgsgeschichte auch für die Popakademie?
Absolut, das kann man sagen. Also das war nochmal ein echter Sprung unter unseren Absolventen, wo wir vorher schon Joris hatten und viele andere, die sehr erfolgreich waren. Aber Alice hat natürlich einen großen internationalen Erfolg gemacht, hat jetzt bereits ihre dritte USA-Tour gespielt und auch in New York Open Air 12.000 Leute gehabt. Also das ist alles nicht so ganz so schlecht. Und das Tolle ist einfach, dass die Band, aber auch ihr Manager und auch die Songschreiber oder vor allen Dingen der Produzent eng an die Popakademie angelehnt waren. Die Band kommt komplett aus der Popakademie, der Manager auch. Und da sind wir natürlich besonders stolz darauf, vor allen Dingen, weil der Titel auch in vielen Ländern auf Nummer 1 war. Und bis zum heutigen Tage, also über die letzten 2 Jahre, Alice permanent international tourt.
Ist das auch so ein bisschen väterlicher Stolz?
Natürlich. Also meine Studenten sind alle meine Kinder auf gewisse Weise. Und ich spreche selbst ganz häufig mit den Einzelnen, auch in Phasen, wo es dann vielleicht gerade nicht so ganz so gut läuft oder wo so ein kreatives Loch entstanden ist, Schreibblockaden und so weiter. All das, was auch zum Künstlerleben dazugehört. Und wir versuchen natürlich an vielen Stellen durch Gespräche die Leute zu unterstützen und sie weiterzubringen.
Ja, und natürlich auch zu motivieren, denn gerade bei diesem Song war es ja so, dass da erstmal kein Label gefunden wurde und Alice Merton diesen Song selber herausgebracht hat, was auch zeigt, dass sie einen sehr starken Glauben an sich selbst hatte.
Ja, das war in Zusammenarbeit mit ihrem Manager, dem Paul Grauwinkel, der auch bei uns studiert hat. Und die haben sich im ersten Semester kennengelernt. Also die sind von Anfang an miteinander verbunden. Und nachdem sie natürlich versucht haben, erstmal auch bei den großen Plattenfirmen zu landen und festgestellt haben, keiner hat das Projekt so verstanden, wie sie es selber verstanden haben, haben sie sich entschlossen, eine eigene Plattenfirma zu gründen und auch die Rechte weltweit selbst zu vergeben, was sich im Nachhinein als absoluter Glücksfall rausgestellt hat. Es ist ja nicht immer gesichert, dass das so läuft.
Haben Sie dran geglaubt, an dieses Lied?
Absolut, von Anfang an. Also das war ja in Ihrem Abschluss, im künstlerischen Abschluss im Sommer 2016 einer der Titel. Und es war für mich klar, das kann ein ganz großer Hit sein.
Und recht behalten.
Ja, da war ich aber nicht der Einzige. Also ich glaube, es gibt so Titel, von denen weiß man das, ob sie dann ein Hit werden, weiß man ja nicht, aber das Potenzial war sehr, sehr groß.
Wie kommt es eigentlich zu diesen One-Hit-Wonders?
Ja, das ist eine große Frage. Ich habe gestern zum Beispiel mit Peter Freudenthaler, der Lemon Tree geschrieben und gesungen hat, zusammengesessen. Und er sagte mir, es ist eigentlich nur ein großes Geschenk, wenn es dir gelingt, eine solche Nummer zu schreiben und damit kannst du dein ganzes Leben positiv verbringen. Ich glaube, die Menschen, denen das selber so gelingt, sind damit eher zufrieden. Es ist eher das Umfeld oder die Schreiber drumherum, die sagt, naja, wie ist das, einmal ganz oben und dann nicht mehr. Aber einmal wirklich ganz oben ist ja schon mal ganz gut. Und ich sehe viele, auch zum Beispiel Katharina Frank von den Rainbirds mit Blueprint vor vielen Jahren, auch ein sogenanntes One-Hit-Wonder, aber eine ganz große künstlerische Karriere, die darauf gebaut und aufgebaut war, die in vielen Teilen dann sehr viel mehr Ecken und Kanten hatte und sehr viel anspruchsvoller war. Und bei Alice ist die Geschichte ja noch gar nicht geschrieben, weil es hat einen der Nachfolgetitel Lashout gegeben, der in den USA im Billboard Hot 100 in den Top 30 war. Also ist auch nicht ganz schlecht. Und ich glaube, dass da auch über die Live-Szene noch ganz viel gehen wird, auch international.
Sie haben ja selber auch eine Musikkarriere hinter sich gebracht. Oder spielen Sie noch Schlagzeug?
Ich spiele natürlich immer noch Schlagzeug und ich unterrichte ja auch. Aber natürlich durch die Tätigkeit als künstlerischer Direktor ist das eingeschränkt. Ich kann nicht auf Tour gehen. Ich bedauere das aber auch nicht, darf ich sagen. Mir macht mein Job extrem viel Spaß und das ist kreative Arbeit auf einer anderen Ebene.
Bei Ihnen war es in den 70er, 80er Jahren Krautrock hieß es damals, Jazzrock. War das auch schon Business so wie heute? Oder konnten Sie einfach spielen, telefonieren, ist ein Gig, wir fahren dahin in den Tourbus, wie man sich das so vorstellt?
Ja, natürlich haben die Pionierzeiten andere Zusammenhänge gehabt, aber das hatte eben auch damit zu tun, dass wir eigentliche Gründer waren, auch einer bestimmten Bewegung. Das hatte ja auch immer einen gewissen politischen Aspekt damals durchaus. Gleichermaßen ist aber dieses gesamte Business durch die Leute, die wir waren, eigentlich mitentwickelt und entstanden. Und ganz ehrlich gesagt, auch damals waren Business-Zusammenhänge und Business-Entscheidungen notwendig. Mit welchem Label arbeitet wer, ist für uns wichtig. Walter Holzbauer war damals unser Manager, Wintrup Musik, der viele, viele große Acts wie Wir sind Helden und andere auch betreut hat. Aber in der damaligen Zeit war Kran einer seiner wichtigsten Acts. Und ich war ganz schnell auch in der Band derjenige, der dann zum Beispiel als Tourmanager gleichzeitig gearbeitet hat. Wir hatten noch keinen Tourmanager dafür. Das wollten wir auch nicht. Das war die Entscheidung und das haben wir dann selber gemacht.
Dann hat Sie Business vielleicht schon immer auch ein bisschen interessiert, neben dem Spielen, neben der Kreativität?
Mich haben ganz unterschiedliche Aspekte immer interessiert. Das Spielen natürlich vorrangig und Musik machen und auch produzieren. Ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen produziert. Aber es war für mich gleichermaßen auch interessant, das gesamte Business-Umfeld kennenzulernen und darin auch zu arbeiten. Und gleichermaßen aber genauso die Unterrichtsseite. Also das hatte bei mir immer eine enge Verbindung, auch in meiner Person. Und von daher konnte ich mich da auch immer gut umstellen, von jetzt auf gleich mal die eine oder andere Position inne zu haben.
Sie sind ja Gründungsmitglied der Hochschule, kann man sagen, oder?
Ich bin der Gründungsdirektor,
ja,
von Anfang an dabei. Und ich habe auch die 2,5 Jahre vorher gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium damals, mit dem Wissenschaftsministerium, die Planung und die Projektierung der Hochschule gemacht.
War das Ihre Idee?
Ich war einer der Ideengeber, aber dadurch, dass ich vorher bereits knappe 20 Jahre in Hamburg an der Hochschule gearbeitet habe und dort den heute salopp Popkurs genannten Bereich Kontaktstudiengang Popularmusik auch bereits mitentwickelt habe, konnte ich natürlich eine Menge Know-how schon mitbringen.
Herr Dahmen, eines ist, also junge Künstler auszubilden, junge Musiker auszubilden und Musikerinnen, und ein anderes, sie auch vielleicht in der Region zu halten. Und da steht Mannheim oder die Region natürlich in großer Konkurrenz mit Berlin, Köln, Hamburg. Da wird, glaube ich, mehr Musik gespielt als hier.
Würde ich bestreiten wollen, aber weil ich glaube, die Menge an Musik, gemessen an der Größe der Region, also auch Bevölkerungsgröße, da sind wir gar nicht so schlecht, sogar sehr gut, glaube ich. Es gibt ja gerade in der Mannheimer Region oder wenn man die große Region, Metropolregion Rhein-Neckar sieht, so viele unterschiedliche und interessante Musiken und Genres. Das reicht ja von Hip-Hop, also speziell die Heidelberger Variante über die Söhne Mannheims und Xaver hier in Mannheim, bis zu SZA zum Beispiel aus Landau, Independent oder Get Well Soon aus Mannheim. Also wir haben schon eine große Bandbreite und auch so geschichtlich eine sehr große Popmusikbandbreite ja gehabt, wie wir alle wissen.
Aber Xavier Naidoo wohnt doch auch nicht mehr in Mannheim, oder?
Die ganze Band, das Studio-Business, sitzt nach wie vor in der Kamenzer Straße. Und da sind auch etliche von unseren Absolventen. Jules Kallenbacher zum Beispiel, der ja unter anderem auch Xavier selbst produziert hat. Oder der von mir schon genannte Ruben Rodriguez, der dort sehr viel produziert. Aber auch viele andere. Also das ist so die eine Seite. So, jetzt sprechen wir mal von den Absolventen der Pop Academy. Wir haben ungefähr 25% bei den Musikern, die in der Stadt bleiben. Dazu hat die Stadt selbst sehr viel getan. Dafür sind wir sehr dankbar. Zum einen ist ja mit der Pop-Akademie gemeinsam gegründet worden der Musikpark, damals das Popmusikgründerzentrum der Stadt, in dem sich einige unserer Absolventen angesiedelt haben. Auf der anderen Seite das Kreativwirtschaftszentrum, das ja auch im Jungbusch neu entstanden ist vor einigen Jahren. Und mit zwischen allen, auch der Kreativkommission und der Music Commission der Stadt, haben wir sehr enge Verbindungen und wir sorgen alle dafür, dass wir möglichst vielen attraktive Startbedingungen bieten können. Dazu gehört eben auch, dass Studio genutzt werden kann. Dazu gehört auch, dass wir eine enge Anbindung an unsere Absolventen haben. Wenn wir daran denken, dass zum Beispiel Timo Kumpf, der Bassist von Get Well Soon ist auf der einen Seite und gleichzeitig der Macher des Maifeld-Derbys hier in der Stadt und mittlerweile auch als Veranstalter darüber hinaus mit Delta Concerts sehr viele Dinge macht, dann sehen wir schon ein paar sehr erfolgreiche Zusammenhänge.
Die jungen Studierenden, hören die eigentlich gerne die Geschichten aus den alten Tagen? Die alten Musikgeschichten von den Dozenten oder von den Künstlern, die schon lange, lange im Business sind?
Ja, das hat bei uns eine große Tradition, dass wir bekannte Musiker einladen. Das reicht auf der einen Seite von Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen bis Sammy Deluxe oder anderen Musikern, die zu uns kommen und mit denen wir dann Gespräche führen, also vor Publikum, vor unseren Studierenden. Das reicht auch so weit, dass wir für einzelne Vorlesungen bestimmte Leute einladen, von denen wir wissen, dass sie gewisse Dinge sehr, sehr gut können und die dann mit unseren Leuten gemeinsam. Also Robert Glasper zum Beispiel, Jazzpianist der neuesten Generation, hat bei uns einen Workshop gemacht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist bei uns eigentlich permanent so. Wir haben im Herbst zum Beispiel am 24.11. das World Drum Festival, zu dem wir bekannte Schlagzeuger einladen, die bei uns sind. Unter anderem Andi Canellis, die Absolventin des Hauses ist und als Frau, als Schlagzeugerin weltweit Furore macht gerade.
Wie spüren Sie eigentlich Talent? Es gibt ja die Fingerfertigkeit oder das Können und dann gibt es aber noch so ein Talent, das man anders merkt.
Das sind ja immer verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen und das machen wir auch in unseren Aufnahmeprüfungen so als wesentlichen Bestandteil. Wir sprechen mit den Leuten, wir wollen spüren, was für eine Kraft, welche Zielgerichtetheit hat jemand zum Beispiel. Oder manchmal ist es auch eine ganz unbändige Kraft, die in alle möglichen Richtungen geht. Es geht für uns mehr darum, uns darauf vorzubereiten, was wird so die Arbeit mit demjenigen sein, seine Fähigkeiten zu skulpturieren. Das ist ja am Anfang mehr wie so ein Block, aus dem man dann das rausarbeitet, was denjenigen ausmacht. Oft sind es Leute, die bringen schon ganz viel mit und das spüren sie einfach durch die Verbindung. Es ist immer diese Mischung aus, jemand spielt etwas vor und schafft einen gewissen Eindruck und dann das Gespräch dazu, die Reflexion oder auch möglicherweise zu merken, dass es jemand das komplett aus dem Bauch macht. Und da gibt es nicht die richtige Qualität, sondern nur ganz unterschiedliche Qualitäten.
Wie war das denn bei Ihnen oder ist das bei Ihnen? Ist das zielgerichtet oder aus dem Bauch raus?
Es ist beides. Ich bin schon jemand, der auch ein Brain ist. Also ich denke sehr viel darüber nach, was ich da tue. Und aber gleichzeitig ist natürlich Intuition ein ganz entscheidender Faktor am Ende des Tages.
Wie spüren Sie Intuition? Wie meldet sich das bei Ihnen?
Das ist natürlich das, was wir so als Bauchgefühl immer bezeichnen. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen, fühle ich mich wohl in einem Zusammenhang, hat es eine große Leichtigkeit, was da passiert? Ist es etwas, was mit einer ganz großen Energie, manchmal auch mit einer untergründigen Energie vorgetragen wird musikalisch? Ganz subjektiv bekomme ich dabei eine Gänsehaut. Ist irgendwas damit verbunden, was mehr ausmacht als mein Gehirn ist gekitzelt. Und wenn da diese Verbindung hergestellt zwischen der Hirnkitzelei und mit der Gänsehaut, dann ist es richtig.
Wurden Sie schon mal zurückmotiviert dadurch? Also, dass Sie rausgegangen sind und haben gedacht, Mensch, ich könnte aber auch eigentlich irgendwas noch mal starten, etwas probieren, sich zurückerinnern.
Für mich selber meinen Sie? Mhm. Also ich lebe sehr in der Jetztzeit. Das heißt, ich plane natürlich, aber die Jetztzeit und auch die Jetztzeit in der Pop Academy ist für mich eigentlich das entscheidende kreative Umfeld.
Wenn Sie sich was wünschen dürften für diese Karriere?
Dann kann ich mir nur wünschen, das, was wir im Moment machen, dass wir noch stärker auch auf die Zukunft dessen, was Digitalisierung ausmacht auf der einen Seite und was auf der anderen Seite noch höhere Erkenntnis von kreativem Output anbetrifft, dass wir das weiter befördern.
Ich denke, wir werden es mitbekommen und wünschen viel Glück.
Sicher, Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Am Mikrofon war Christine Weiner, Redaktion Rudolf Linsen. Musik Bettina Stender. Zu Gast war heute Udo Dahmen. Herzlichen Dank nochmal an Sie.
Ich danke auch.
Es ging viel um Musik, Talent und Business. Und eigentlich hätte ich jetzt auch ganz korrekt Professor Udo Dahmen sagen können, aber das schenken wir uns jetzt doch auch nochmal. Geschäftsführer der Popakademie Mannheim. Weniger korrekt und dafür unterhaltend geht es im Programm mit dem Hörspiel Akte 88 weiter. Im Mittelpunkt in der zweiten Folge stehen Zähler und Erzähler.